Auch ich möchte alle sehr herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen unseres Herrn und wünsche uns Gottes reichen Segen. Besonders herzlich grüßen und heißen wir alle willkommen, die heute eventuell zum ersten Mal in unserer Mitte sind. Würdet ihr die Hand heben oder aufstehen? Wer ist heute zum ersten Mal? Einige doch sicherlich. Ich werde die Brille aufsetzen, damit ich es gut sehe. Dort, ja, Gott segne dich, Schwester, Gott segne euch. Drei Geschwister, Gott segne euch. Dort noch jemand, hier noch eine Schwester, Gott segne euch. Ja, und hier zu meiner Rechten sehe ich unseren Freund aus Arizona, aus Flagstaff, Arizona. Gott segne dich in unserer Mitte. Welcome, beloved brother, welcome in our midst. Ja, Bruder Gene Schanz, Schwiegersohn von Geschwister Fleck. Einfach schön, dass du heute hier sein kannst und genauso heißen wir alle willkommen, auch dich, Schwester. Gott segne dich. Gott segne euch. Ihr könnt euch jetzt setzen. Wir werden in diesen Tagen, heute und morgen, die Gelegenheit haben, unser Leben dem Herrn neu zu weihen und ihm ganz hinzugeben und den Geist Gottes wirken zu lassen. Die Zeit, in der wir angekommen sind, ist wahrlich sehr ernst. Und ich glaube, sagen zu können, wenn wir betrachten, dass wieder aus ganz Europa Geschwister gekommen sind, die einen 1700 Kilometer, die einen 1300 Kilometer und andere ähnliche Strecken zurücklegen, um hier zu sein, 600 oder 800 Kilometer, dann stellen wir fest, dass Gott einen Hunger gesandt hat, sein Wort zu hören. Fühlt euch einfach wohl aus ganz Europa. Man braucht die Länder nicht mehr zu erwähnen. Ganz Europa ist hier vertreten. Und so danken wir dem Herrn, dass wir noch zusammenkommen können und Gottes Wort hören. Die ganze Welt grüßt uns, angefangen von Bruder Wahlström aus Dänemark bis hin nach Kapstadt und von Ost und West lassen alle Brüder sehr, sehr herzlich grüßen. Wir grüßen von hier aus unsere Freunde in Chile besonders herzlich und wünschen ihnen auch Gottes Segen. Man könnte von den Missionsreisen berichten, auch andere Brüder machen Missionsreisen, Bruder Barrier, Bruder Leonard, Bruder Didier und Bruder Gilbert und unser Bruder aus Holland ist auch gerade zurückgekommen aus Bolivien. Wir sind Gott sehr, sehr dankbar für alle Brüder, die es auf dem Herzen haben, das Wort Gottes zu tragen. Unser Bruder Barrier ist erkrankt, schwer erkrankt, und er bittet uns alle darum, dass wir seiner in unseren Gebeten gedenken. Am Mittwochabend lasen wir hier ein Wort, den letzten Vers aus Markus, dem 7. Kapitel, nur den letzten Teil des letzten Verses, Markus 7, am Schluss. Er hat alles wohlgemacht. Ein wunderbarer Satz. Und der Satz stimmt. Er hat alles wohlgemacht. Bei wem hat er es wohlgemacht? Bei allen, die zu ihm kamen. Bei allen, die Hilfe bei ihm gesucht haben. Lesen wir den zweiten Teil ganz. Er hat alles wohl gemacht. Auch die Tauben macht er, dass sie hören, und die Sprachlosen, dass sie reden. Aber sie kamen zu ihm. Sie kamen zu ihm im Glauben. Lasst mich, ehe wir ein wenig auf den Verlauf der Geschichte eingehen, aus Römer, dem ersten Kapitel lesen. Römer, erstes Kapitel. Und hier lesen wir Vers 18. Römer, Kapitel 1, Vers 18. Denn Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit, hört gut zu, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit unterdrücken. Aus dem Judabrief, den dritten Vers, Juda, den dritten Vers. Geliebte, da es mein Herzenswunsch ist, euch über unsere gemeinsame Rettung zu schreiben, fühle ich mich gedrungen, in meiner Zuschrift die Mahnung an euch zu richten, für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist. Amen. Wir könnten eine Reihe, eine Anzahl Bibelstellen lesen, die von der Wahrheit des Wortes sprechen und auch von unserem Herrn, der gesagt hat, in dem bekannten Wort im Johannesevangelium, dass er in diese Welt hineinkam, Johannes 18, Vers 37, Johannes 18, Vers 37, da sagte Pilatus zu ihm, ein König bist du also? Jesus antwortete, ja, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Man könnte in der Tat zu diesem Thema eine große Anzahl Bibelstellen lesen. Brüder und Schwestern, wir hatten in diesem Monat ein Jahrtausenderlebnis gehabt. Wir haben einen Wechsel in Rom. Wir haben Rückblick gehabt auf das, was geschehen ist. Und ich möchte in der Tat nur einige Punkte hervorheben, ohne auf Politik einzugehen, denn an dieser Stätte haben wir nichts mit Politik zu tun, es sei denn, es geschieht etwas, das tatsächlich in der biblischen Prophetie bereits vorausgesagt wurde und jetzt in der Endzeit geschehen muss und auch geschieht. Ich habe nur wenige von den vielen Zeitschriften und auch Auszügen aus dem Internet mitgebracht. Aus einem einzigen Grunde zeige ich euch nochmal ein Foto mit all den Purpurträgern, und dann die Frage, was sagt die Schrift? Uns interessiert ja nicht, was hier geschrieben steht, gibt sehr viele Berichte. Uns interessiert nur das, was in der Bibel geschrieben steht. Im sechsten Siegel steht von den Purpurträgern, dass sie zusammen mit den Königen der Erde Zuflucht nehmen werden und fliehen wollen und den Hügeln und Bergen zurufen, fallet über uns und bedeckt uns vor dem Zorn dessen, der auf dem Throne sitzt. Offenbarung, 6. Kapitel, Vers 14 und dann Vers 15. Der Himmel verschwand wie eine Buchrolle, die man zusammenrollt, und alle Berge und Inseln wurden von ihrer Stelle gerückt. Und die Könige der Erde, die Würdenträger und obersten Heerführer, die Reichen und Mächtigen, die Sklaven und Freien, verbargen sich in den Höhlen und zwischen den Felsen der Gebirge und riefen den Bergen und Felsen zu: Fallet auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag ihres Zorngerichts. Wer vermag da zu bestehen? Nur als Übersicht: vor 482 Jahren war es ein Deutscher, den Gott dazu gebrauchte, den Durchbruch der Reformation aus Gnaden zu schenken. Es war ein deutscher Mönch, der die 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg nagelte, und die Reformation nahm ihren Lauf bis Genf, bis Graz, so steht es geschrieben, in der Kirchengeschichte. Jetzt ist es wieder ein Deutscher, der alle aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen in den Mutterschoß zurückruft, und sie folgen, sie kommen, der Einladung wird Folge geleistet. Man kann es nachlesen in all dem, was berichtet wird. Brüder und Schwestern, wenn es dafür keine biblische Prophetie gäbe, wenn nicht der Kopf, einer der sieben Köpfe, der zum Tode verwundet war und dann wieder geheilt wird, wenn es nicht Offenbarung 13 gäbe, um das gesamte Bild vor Augen zu haben, dann brauchten wir nicht darüber zu sprechen. Uns genügt es nicht, nur Berichte aus dem Internet zu bekommen. Wir brauchen göttliche Orientierung. Darüber werden wir schreiben müssen, weil es einfach hochaktuell ist, um zu sehen, wie die gesamte Menschheit, und das haben wir miterlebt, Knie beugt und einfach eine Huldigung getan wird, wie sie noch nie auf Erden war. Schon bei dem Abschied des einen und dann bei der Krönung des anderen. Protestantische Führer knieten, hatten ihre Hände gefaltet, haben vielleicht sogar ein Vaterunser noch dazu gebeten. Alle haben Respekt und Ehre bezeugt. Und die Einführung war ähnlich getan, wer es ein wenig betrachtet hat. Ich hatte nicht viel Zeit, einiges hab ich gesehen. Man findet dafür keine Worte. Nur zwei Bibelstellen fielen mir dazu ein. Die eine aus dem Philipperbrief, wo, wenn unser Herr die Herrschaft beginnen wird, jedes Knie sich vor ihm beugen und jede Zunge ihm huldigen wird, wie es schon im Propheten Jesaja vorausgesagt wurde, mir soll jedes Knie sich beugen und jede Zunge soll mir huldigen. Nun ist dort jemand, vor dem sich die Knie beugen, dem gehuldigt wird und alle Welt scheint mitzumachen, bis auf die wenigen, die eben vielleicht doch Bedenken haben. Ich will gar nicht näher auf all diese Berichte eingehen, aber Folgendes sei noch gesagt. In einem Auszug aus dem Internet heißt es, der letzte Papst. Der letzte Papst. Nach der Prophezeiung so und so wird der allerletzte kommen und in seiner Amtszeit wird Rom zerstört werden und ein fürchterlicher Richter über das Volk urteilen. Das steht im Internet. In meiner Bibel steht in Offenbarung, dem 18. Kapitel geschrieben, Offenbarung 18, Vers 16, und werden ausrufen, wehe, wehe, du große Stadt, die du dich in feine Leinwand, in Purpur und Scharlach kleidetest und mit Gold, Edelsteinen und Perlen reich geschmückt warst, o, dass eine einzige Stunde diesen großen Reichtum verwüstet hat. So steht's in der Heiligen Schrift und so wird's geschehen. Ein anderer schreibt hier auch im Internet, die 264 bisherigen Pontifikate waren keineswegs nur fromme Leute oder Geistliche. Auch darüber wollen wir nicht urteilen. Ich will euch nur zeigen, ich habe es wahrscheinlich schon einmal getan, dass tatsächlich laut Glauben oder Aberglauben, wie immer auch, 266 Kästen bereitstehen, wo die Päpste, wenn sie ihre Sache vollendet haben, eingerahmt werden. 264 sind voll, der 265. regiert seit dem 24. April und ja, und dann kommt das Ende, dann kommt der Letzte. Aber nicht, weil es hier so gesagt wird, sondern weil wir tatsächlich am Ende der Zeit angekommen sind, wo wirklich alles, wie es zur Zeit des Römischen Reiches war, wirklich alles unter Rom zusammengeführt wird. Eigentlich hat der jetzige Papst gar nicht mehr viel zu tun. Es ist fast alles getan worden. Ich möchte mich nicht zu lange daran aufhalten und euch auch nicht, aber es ist seitenweise darüber geschrieben worden, wie alle Religionen, wie wirklich alle sich beugen und den Weg nach Rom finden. Und der letzte Papst war es, der als erstes die jüdische Synagoge in Rom besucht hat. Der letzte Papst war es, der die Moschee in Damaskus besucht hat. Der letzte Papst war es, der an der Klagemauer in Jerusalem war. Er war es, der in Yad Vashem war, in der Stätte, wo der Holocaust ausgestellt wurde. Er hat tatsächlich so weit Sorge getragen, dass alles vorbereitet ist und nur noch jetzt zu geschehen hat. Es gibt nur noch eine Bemerkung, die ich machen möchte, was die Tiara betrifft. Die Tiara auf dem Haupt der Päpste war ja die Krönung, sie ist dreifach, sie ist aus Gold. Und stellt euch vor, 1963, am 30. Juni, als die Papstkrönung von Paul VI. Geschah, nur einige Monate danach hat er die Krone abgelegt auf den Altar und der höchste Kardinal aus den USA hat diese Papstkrone, die Tiara, nach Washington in den USA gebracht. Und was damit verbunden sein mag oder auch nicht, es fällt in die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils, wo alle Protestanten in den Mutterschoß zurückgeladen wurden. Und so ist das Hindernis aus dem Wege geräumt. Und in den USA bringt diese Tiara sehr viel Geld ein. Die Touristen kommen aus aller Welt und alle legen ihr Schärflein dorthin. Bruder Brenim hat ja einen Ausspruch getan, was die USA betrifft. Und wir merken auch jetzt, wie sich im Nahen Osten die Fronten bestens zeigen. Mr. Putin war ja gerade dort und siehe da, er steht auf der anderen Seite. Er will die Palästinenser aufrüsten, gemeinsame Sache mit Syrien. Und warum steht im Propheten Jesaja, dass Syrien, dass Damaskus zerstört werden wird? Alles ist tatsächlich in der Endzeit Prophetie und ihre Erfüllung begriffen. Wir werden nichts von allem aufhalten. Es ist Endzeit und diese Dinge müssen einfach so geschehen. Was mich bewegt, ist vielleicht noch etwas, nur noch ein Gedanke, und dann kommen wir zur Wortbetrachtung. Das letzte Buch von Professor Ratzinger, dem heutigen Papst. Und hier steht Folgendes geschrieben. Auf Seite 74, die wir in dem Folgenden am Leitfaden des sogenannten apostolischen Glaubensbekenntnis bedenken wollen. Die Überschrift lautet Vorbemerkung zur Geschichte und Struktur des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich weiß nicht, ob ihr Kirchengeschichte kennt, daran interessiert seid, gelesen habt, aber das Glaubensbekenntnis, das in 7 verschiedenen Konzilen formuliert wurde, ist das Glaubensbekenntnis der römischen Kirche, aller orthodoxen Kirchen, ist das Glaubensbekenntnis aller Kirchen auf der ganzen Erde. Sogar in der Pfingstgemeinde, in der wir mit Bruder Menard in Manila waren, das Glaubensbekenntnis, und darin steht: Ich glaube an die eine heilige römisch-katholische Kirche. Aber hört, was dieser Mann hier schreibt vom apostolischen Glaubensbekenntnis. Die Grundform unseres Bekenntnisses hat sich im Laufe des 2. und 3. Jahrhunderts im Zusammenhang mit dem Taufvollzug gebildet. Dann wird Bezug genommen auf Matthäus 28, das überspringe ich jetzt, und dann steht hier weitergeschrieben: wahrscheinlich, schon im Laufe des 2. und noch mehr im 3. Jahrhundert ist zunächst die ganz einfache dreigliedrige Formel, die lediglich den Schrifttext von Matthäus 28 aufnimmt, in den Mittelpunkt gerückt worden und heißt Christusfrage. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich nicht näher eingehen werde. Etwa seit dem 5. Jahrhundert, jetzt wiederum vielleicht schon im 4. Jahrhundert, taucht die Legende, schwarz auf weiß, die Legende, hier steht es geschrieben, taucht die Legende vom apostolischen Ursprungs dieses Textes auf. Vielleicht nur zur Orientierung. Was hat die Gemeinde des lebendigen Gottes, die selber gemäß 1. Timotheus 3, Vers 15, die Säule und Grundfeste der Wahrheit ist, mit einem Glaubensbekenntnis, das zwar als apostolisch bezeichnet, aber gleichzeitig als Legende wiedergegeben wird, frei und offen? Was haben wir damit zu tun? Ich habe es nachgesehen, und zwar in der Dogmengeschichte. Es gibt tatsächlich das Wort, ich werde es buchstabieren, Dora Otto Kaiser Emil Ida Nordpol, Dokein. Und dieses Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet scheinen. Die Dogmen sind entstanden, weil es den Kirchenvätern so oder so schien. Ja, was hab ich mit dem so oder so scheinen zu tun? Ich habe doch nur ein einziges Buch. Und das ist das Buch der Wahrheit. Hier scheint es nicht so zu sein, hier ist es so. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und Brüder und Schwestern, Gott hat uns in der Tat zum Ursprung zurückgebracht, um eine Absonderung zu tun, damit wir ein abgesondertes, ein dem Herrn wohlgefälliges Volk sein können. Wenn wir schon gelesen haben, dass der Herr alles wohl gemacht hat, dann soll es doch am Ende unserer Laufbahn gesagt werden können: Er hat alles wohlgemacht. Bei dir und bei mir. Und weshalb hat er alles wohlgemacht? Weil wir zu ihm kamen. So wie wir sind, kamen wir zu ihm und er hat uns geholfen. Ein Wort aus Hebräer, dem 4. Kapitel. Lasst uns lesen, man kann es immer wieder lesen. Entschuldigt, dass wir ein wenig auf den Zeitverlauf eingegangen sind. Hebräer 4. Kapitel, Vers 1. Da nun die Verheißung des Eingehens in seine Ruhe noch unerfüllt geblieben ist, so wollen wir ängstlich darauf bedacht sein, dass sich bei keinem von euch herausstelle, er sei zurückgeblieben. Das ist ein Wort, das uns allen durch Mark und Bein geht. Und Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir haben es tatsächlich genau vor 4 Wochen erlebt, dass eine Dame, die zum ersten Mal als praktizierende Katholikin hier den Saal betrat, war so vom Wort ergriffen und überwältigt, und in ein paar Tagen war sie beim Amtsgericht und trat aus der katholischen Kirche aus, überzeugt, dass die Wahrheit verkündigt wird, überzeugt, dass Gottes Wort wahr ist. Der Geist Gottes ist noch wirksam. Es sind nicht die Massen, es sind Einzelne. Und es sollte vielleicht auch gesagt werden, dass alle innerhalb der Botschaft, die sich auf Gott und Gottes Wort und auf Bruder Brennen und die Botschaft berufen, dass sie wirklich zum Wort, zum Ursprung, zur Wahrheit zurückkommen, heraus aus allen Richtungen, in die gegangen wird, aufgrund verschiedener Deutungen. Ich habe 3 Predigten Bruder Brennims mitgebracht. Ich werde nur jeweils einen kurzen Abschnitt lesen. Aus der Predigt, was soll ich mit Jesus machen? Hier heißt es auf Seite 25, die Zeit der Vereinigung, in der sich Kirchen und Nationen vereinigen, ist da. Ist auch die Zeit der Vereinigung Gottes mit und in der Braut. Ich sage dieses mit Ehrfurcht und Respekt. Ich glaube, dass die Braut Christi gerufen worden ist. Ich glaube, dass sie in das Reich Gottes hinein versiegelt ist. Ich glaube, dass die Mechanik vorhanden ist. Sie wartet nur noch auf die Dynamik, die sie in der Entrückung von der Erde in die Herrlichkeit hinaufnimmt. Wir alle wissen, dass es nicht durch Heere und nicht durch Macht geschieht, sondern durch den Geist Gottes. Wie oft sollen wir es der Wahrheit gemäß sagen? Gott hat bei dem ersten Kommen Jesu Christi einen Botschafter und eine Botschaft gesandt. Und von ihm steht geschrieben, Johannes Evangelium im 1. Kapitel, auf dass alle durch ihn zum Glauben kämen. Gott hatte es verheißen, er hat sein Wort eingelöst und siehe da, ein Mann von Gott gesandt trat auf. Gott braucht dich und mich nicht zu fragen, ob er etwas tun darf. Er braucht keinen zu fragen, wen er dazu nutzen möchte, damit die Verheißung die er gegeben hat, Erfüllung finde. Aber Propheten sind von Gott her, doch seit Kindesbeinen an, seit ihrer Geburt, Gott geweiht, zu einem ganz besonderen Dienst verbunden mit der Heilsgeschichte. Wir sehen, man darf es wahrscheinlich nicht mehr lange sagen, der falsche Prophet, der als Lügenprophet in der Offenbarung bezeichnet wird, hat die Aufgabe, die gesamte Menschheit unter einen Hut zu bringen mit Dekoration aus der Heiligen Schrift. Und wenn gesagt wird, auf dass da sei ein Hirte und eine Hirte. Und wenn gesagt wird, ich habe noch andere Schafe und die sind noch nicht im Stall, und die werde ich alle rufen. Das sind doch die Worte unseres Herrn. Die darf niemand für sich anwenden. Das darf nicht sein. Der Herr ist doch der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe gegeben hat. Und er sandte doch zuerst mal zum Hause Israel und sagte, den Weg zu den Heiden schlagt nicht ein. Und dann sandte er zu den Heiden, weil Gott schon durch Abraham die Verheißung gegeben hatte, in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden, wie es dann von Jakobus in Apostelgeschichte, dem 15. Kapitel, ausgeführt wird, dass Gott zuerst ein Volk aus den Nationen herausnimmt und dann sich Israel wieder voll zuwendet. Deshalb musste Paulus sagen, weil ihr das Wort nicht annehmt, wenden wir uns zu den Heiden. Denn bei seiner Berufung in Apostelgeschichte 22 und 26 ist ihm gesagt worden, dass er zu den Nationen hingehen soll, um das Wort zu verkündigen. Und das geschah. Gott hat eine Heilsordnung. Und wir müssen uns in diese Heilsordnung fügen. Und das Wort ist ja nicht von Rom ausgegangen. Es ist von Jerusalem ausgegangen. Und der Herr wird nicht nach Rom kommen, um sich dort von Würdenträgern feiern zu lassen. Er wird auf den Berg Zion kommen. Er wird nach Jerusalem kommen und seine Königsherrschaft antreten. Und dann wird ihm gehuldigt werden. Doch höret noch einmal, was Bruder Brenim schon damals sagte. Die Zeit der Vereinigung ist da, in der sich Kirchen und Nationen vereinigen. Wir haben es mitbekommen. In all den Sprachen ist den Leuten das Richtige gesagt worden und alle hatten Zustimmung. Dann geht es hier weiter. Es ist auch die Zeit der Vereinigung Gottes, nämlich mit Braut und Bräutigam. Amen. Dann fährt er fort und sagt, ich sage dieses mit Ehrfurcht und mit Respekt. Ich glaube, dass die Braut Christi herausgerufen worden ist. Er hat natürlich, Amen, wie schon die Propheten, in der Vergangenheitsform gesprochen. Nehmen wir Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen, als ob es schon hinter ihm gelegen hätte. Nehmen wir Jesaja 53, er war verwundet um unsere Sünden willen. Es ist einfach so, dass Gott sich dieser Form bedient, weil bei Gott schon alles fest beschlossen, ja schon alles wohlgemacht und vollendet ist mit denen, die zu ihm kommen und Hilfe bei ihm suchen. Wenn aber irgendjemand auf den Gedanken käme und sagen würde, Moment, das ist eine Predigt aus dem November 1963 und würde man es wörtlich nehmen, die Braut ist schon gerufen worden, dann kämen alle zu spät, die nach 63 geboren oder wiedergeboren sind. Seht ihr, man darf nichts Eigenes hineintragen in die Aussprüche, Bruder Brennhems. Sie müssen so gelassen werden, wie sie sind. Und dann kommt die tiefere Ausführung, was nun die Dynamik betrifft, nämlich das direkte Wirken des Heiligen Geistes. Brüder und Schwestern, das brauchen wir. Wir brauchen nicht nur eine Salbung, nicht nur eine Neubelebung. Wir brauchen eine Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe. Es nützt keinem von uns, zu wiederholen, was Johannes der Täufer sagte, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Es gehörte im Urchristentum zur Bekehrung. Und wir müssen wieder dahin kommen, dass eine Bekehrung zur Wiedergeburt führt. Und dass die Wiedergeburt zur Geistestaufe führt. Dass einfach die Erlebnisse, wie sie am Anfang gemacht wurden, auch jetzt aus Gnaden wiedergemacht werden. Dann heißt es, ich lese, die Dynamik dieser Gemeinde wird eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist sein, die in einem geringen Maß unter uns schon wirksam gewesen ist. Ja, denn Bruder Brennhem, das, was damals schon vor sich ging, als im geringen Maße wirksam ist, bezeichnet, was soll dann geschehen, wenn die Gesamtgemeinde zur Einheit des Glaubens gebracht wurde, unter der Vollmacht Gottes und des Geistes steht, was soll dann geschehen? Und wir denken mit Freuden an den Ausspruch Bruder Brennhems, was Gott durch den Botschafter tut oder getan hat, das tut er durch die Gemeinde, die die Botschaft glaubt. Und jetzt lesen wir diesen Satz noch einmal, und lesen ihn weiter. Die Dynamik dieser Gemeinde wird eine neue Erfüllung mit Heiligem Geist sein, die in einem geringen Maß unter uns wirksam gewesen ist. Während der Schlussstein herabkommt, um sich mit dem Leibe zu vereinigen. Unser Herr ist beides. Er ist Alpha und Omega. Er ist der Eckstein. Und gemäß Sacharja 4 ist er der Schlussstein. Und wenn der Schlussstein angebracht wird, dann ist der Jubel groß unter dem Volke Gottes. Also haben wir hier eigentlich die Wegbeschreibung. Auch das ist mir so groß geworden. Ihr wisst, wir waren am Wochenende in Berlin, hatten dort eine schöne Versammlung. 12 haben sich taufen lassen. Aber was mich beeindruckte war, als Bruder Hammerstock die Fahrt zum Flughafen machte und einfach mal das Programm eingegeben hatte. Und es war die Ansage, in 300 Meter rechts und dann 3 Kilometer geradeaus, eine Wegbeschreibung. Und das gefiel mir. Vor mir der Plan und im Ohr die Ansage. Beides war da, der Plan und die Ansage. Und ich dachte bei mir selber, wenn wir doch alle den Plan Gottes, die Wegbeschreibung aus diesem Wort sehen und dann noch hören und vergewissern. Ja, und als wir am Flughafen Tegel angekommen waren, kam die Ansage, Sie haben das Ziel erreicht. Ja, das war doch ganz gewaltig. Nur noch aussteigen, Sie haben das Ziel erreicht. Es hat zu mir gesprochen. Brüder und Schwestern, wir wollen das Ziel erreichen. Wir brauchen die Wegbeschreibung. Die Orientierung brauchen wir aus dem Worte Gottes. Und wir danken dem Herrn, dass dieses Wort kein toter Buchstabe ist, sondern es redet. Es ist lebendig. Und Gott spricht zu uns durch sein teures und heiliges Wort. Also, in der Zeit, wo der Schlussstein kommt, wo die Vollendung geschieht und Braut und Bräutigam vereinigt werden, wird das größte Wirken Gottes auf Erden stattfinden. Gott wird sein Werk majestätisch vollenden. Es heißt noch weiter, wenn sich aber das Haupt und der Leib vereinigen, wird die volle Kraft des Heiligen Geistes sie erheben, sogar die Toten, die vor Hunderten von Jahren in Christus entschlafen sind, werden hervorkommen und alle werden in Schönheit, in seiner Herrlichkeit auferstehen und werden den Flug hinaufnehmen in den Himmel, in die Herrlichkeit. Und dann der Schluss, die Dynamik ist der Heilige Geist. Und das ist die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes. Was sagte Bruder Brennan an anderer Stelle? Ihr könnt den besten Motor haben. Und der beste Motor kann bestens auf dem neuesten Stand sein. Wenn aber kein Benzin da ist, dann gibt's gar keinen Funken. Dann gibt's keinen Funken. Höchstens eine leere Batterie. Der Funken kommt nur dann, wenn die Kraft im Auto ist oder im Tank ist, dann kommt der Funke. Und genau das brauchen wir, Brüder und Schwestern. Die Geistestaufe wird ja in vielen Bereichen beschrieben, auch in den Predigten Bruder Brennims und auch in der Heiligen Schrift. Also fassen wir kurz zusammen, worum es jetzt geht. Römer 1. Die Wahrheit darf nicht länger in Ungerechtigkeit Unterdrückung finden. Denn wir müssen und werden die Wahrheit erkennen und nur die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit hat befreiende Kraft Gottes in sich. Und deshalb muss die Wahrheit verkündigt werden. Und dann zurück zu dem Wort, alle, die aus Gott sind, hören die Worte Gottes. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber dann kommt tatsächlich die Mahnung, die sehr schlimme Mahnung, die auch alle ernst nehmen sollten, im zweiten Thessalonicher, im zweiten Kapitel, von Vers 8, 2. Thessalonicher 2, von Vers 8, dann erst wird der Gesetzlose, den der Herr Jesus aber durch den Hauch seines Mundes wegraffen und durch den Eintritt seiner Ankunft vernichten wird. Ihn, dessen Auftreten sich als Wirksamkeit Satans kundgibt, durch jede Art von Trug, der Ungerechtigkeit, für die, welche deshalb verloren gehen, weil sie sich die Liebe zur Wahrheit nicht zu eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. Es ist eine Sache, von Rettung zu sprechen, um die andere, die Rettung zu erleben und aus dem Irrtum herauszukommen und im Wort der Wahrheit geheiligt zu werden. Dann haben wir im nächsten Vers, in Vers 11, die Beschreibung noch deutlicher. Und aus diesem Grunde sendet Gott ihnen einen starken Irrwahn, damit sie der Lüge Glauben schenken. Denn alle sollen dem Gericht verfallen, die nicht der Wahrheit Glauben geschenkt, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben. Wir brauchen hier nicht mehr einzugehen oder können es nicht, aber selbst die Wundertäter werden doch als solche, die die Gesetzlosigkeit praktiziert haben, bezeichnet in Matthäus 7 von Vers 21. Also, wie Bruder Brennan immer wieder sagte, prüfet alles am Wort. Das Wort ist das Absolut. Selbst wenn Wunder und Zeichen geschehen, das bedeutet noch gar nichts. Das bedeutet nur, dass die Menschen in dem Augenblick geglaubt haben. Mehr nicht. Dass sie an ihre Heilung geglaubt haben und sie empfangen, ungeachtet, wer der Evangelist ist, wer das Wort von der Heilung verkündigt, wer glaubt, erlebt es, denn Gott hält sein Wort. Aber es geht um viel mehr. Es geht wirklich um die Heilung des Leibes Jesu Christi. Es geht um die Gemeinde des lebendigen Gottes. Vorhin wollte ich noch ausgeführt haben, dass tatsächlich alle christlichen Gemeinschaften, Kirchen und Freikirchen, dasselbe Glaubensbekenntnis haben und deshalb gehen sie alle wieder zurück. Aber unser Glaubensbekenntnis ist doch nicht im 3. oder 4. Jahrhundert in Konzilen zusammengesetzt worden. Wir haben doch nicht mit dem zu tun, was den Leuten als richtig vorkam, sondern mit dem, was richtig ist. Nicht, was den Anschein hatte, dass es stimmt, sondern es stimmt. Gottes Wort stimmt. Und das ist eben der große Unterschied. Daher die Herausführung, die Herausrufung durch die göttliche Botschaft in unserer Zeit. Es ist ein Gebot der Stunde. Es gehört zur Vollendung. Es gehört zu dem heilsgeschichtlichen Ablauf in unseren Tagen. Da nützt es keine zu sagen, es waren doch genügend Erweckungen. Natürlich waren Erweckungen. Natürlich gab es die Reformation. Und es gab die verschiedenen Erweckungen, die immer tiefer führten nach der Reformation. Aber wir leben nicht in den Tagen der Reformation, auch nicht in den Tagen danach, wo die Wahrheiten zum Teil und immer weiter kundgetan wurden. Wir leben tatsächlich in der Zeit des Abschlusses, in der Zeit, wo der gesamte Heilsratschluss unseres Gottes geoffenbart ist und wohl den Menschen, der wirklich von Herzen glauben kann. Und wer so glaubt, wie die Schrift sagt, dem wird das Wort geoffenbart. Wenn wir nicht glauben, was Gottes Wort uns sagt, dann spricht Gott gar nicht mit uns. Gott kann nur dann mit uns reden, wenn wir glauben, was er sagt. Wenn wir nicht glauben, was er sagt, weshalb sollte er dann mit uns reden? Nein, es ist einfach eine sehr ernste Sache. Am liebsten hätte ich noch zwei Zitate gelesen aus den folgenden Predigten, auch von 63, das Zeichen. Hier sagt Bruder Brenhim, damals musste das Blut buchstäblich an die Türpfosten gestrichen werden. Doch jetzt ist es der Heilige Geist. Wir kommen noch darauf zurück, das zu beweisen. Das Leben ist der Beweis. Euer Leben ist dahin, Amen. Ihr seid tot, euer Leben ist gestorben, ihr seid jetzt mit Christus in Gott verborgen, hinein versiegelt durch den Heiligen Geist. Die Gesinnung, die in Christus Jesus war, ist jetzt in euch. Ja, stimmt das schon? Oder ist es nur in der Predigt und im Worte Gottes? Brüder und Schwestern, ich möchte uns Mut machen, einfach zum Herrn zu kommen, zum Thron der Gnade und von Herzen zu glauben, dass durch Golgatha wirklich eine völlige Erlösung und Versöhnung mit Gott stattgefunden hat. Dass die Rechtfertigung durch den Glauben eine göttliche Tatsache in unserem Leben geworden ist. Und niemand hat das Recht, die Vergangenheit aufzudecken oder zu sagen, das oder das. Was unter dem Blute ist, darf nie mehr hervorgeholt werden. Der Herr hat alles in das Meer der Vergessenheit seiner Liebe getan. Also hat Gott die Welt geliebt. Niemand halte dem anderen etwas vor, sondern alle suchen Gnade bei Gott und finden sie und empfangen Vergebung und die volle Versöhnung und das volle Heil unseres Gottes. Wir haben nicht nur den Bericht in der Heiligen Schrift von all diesen Erlebnissen, sie sind uns ein Ansporn geworden, dass es in unserem Leben, in unserem geistlichen Leben so werden möge, wie es am Uranfang war. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Herz und eine Seele. Einfach in Gott verbunden, als ein Leib, zu einem Leibe getauft durch den Heiligen Geist. Es muss wahr werden. Und Brüder und Schwestern, wir werden nicht daran vorbeikommen. Es muss und wird geschehen, dass wir an dieser Stätte so beten, wie sie auf dem Söller gebeten haben. So erfüllt werden mit Heiligem Geist, wie sie erfüllt wurden. Dass das Ende dem Anfang gleich wird. Dass der Name Jesus in seiner Bedeutung nicht nur geoffenbart worden wäre, sondern in der damit verbundenen Kraft Gottes offenbar werden kann. Petrus hat es in Apostelgeschichte, dem 4. Kapitel gesagt, schaut nicht auf uns, als hätten wir etwas getan, sondern durch die Kraft des Namens Jesu Christi ist es geschehen. Und so haben wir es schon am Anfang hervorgehoben aus Markus 7. Der Herr hat alles wohlgemacht. Alles wohlgemacht. Die Blinden konnten sehen. Die Lahmen konnten gehen. Den Sündern ward Vergebung zuteil. Er hat alles wohlgemacht. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er verbindet, er heilt, er rettet, er befreit. Niemand sollte ungesegnet aus diesem Raume gehen. Kommet her zu mir alle, spricht unser Herr, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Fassen wir zusammen, worum es jetzt geht. Einerseits im politischen Bereich, im religiösen Bereich, mit Israel, mit der Gemeinde, auf verschiedenen Ebenen erfüllt sich die biblische Prophetie. Und wir danken Gott für die Übersicht, die er uns in seinem Worte geschenkt hat. Wir lesen ja nicht nur dreimal, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so wisst ihr, dass es vor der Türe steht. Wir sehen es. Wir lesen und wir sehen es. Und wir hören es aus Gnaden immer wieder. Doch seht, was geschehen ist. Die Teilung Europas vor knapp 500 Jahren und dann die Teilung Europas, die mitten durch dieses Land ging, mitten durch Berlin als Resultat des Zweiten Weltkriegs in Ost und West geteilt. 1961 im August standen russische Panzer auf einer Seite, amerikanische auf der anderen am Brandenburger Tor und hatten ihre Läufe aufeinander gerichtet. Die Teilung ist vorbei. Beide Teilungen sind vorbei. Die Wunde ist geheilt worden. Es ist Endzeit. Und wenn die Heilige Schrift darüber spricht, dass ihn, wer immer dieser ihn sein mag, alle Welt anbeten und ihm huldigen wird, bis auf diejenigen, deren Namen im Lebensbuch des geschlachteten Lammes geschrieben stehen, seit Grundlegung der Welt, dann stimmt das. Dann muss das in Erfüllung gehen. Es steht nicht nur in Offenbarung 13, Vers 8 und dann Vers 9. Nein, es ist so. Und deshalb bitten wir euch alle, nehmt das Wort Gottes ernst. Wir sind keine Fanatiker. Wir sind keine neue Religion. Wir sind einfach Menschen, die Gott glauben, die die Orientierung aus dem Worte, die Wegbeschreibung auf allen Ebenen aus Gnaden gefunden haben durch die Heilige Schrift. Wir respektieren Gottes Wort auf allen Ebenen und sehen es in der Erfüllung. Die Juden kehren zurück in das Land der Verheißung. Die Gemeinde kehrt zurück in das Wort der Verheißung. Gott hat seinen Weg mit seinem Volke und, wie schon gesagt, wir erleben die biblische Prophetie live. Wenn tatsächlich geschrieben steht, dass einer von den sieben Köpfen, die zum Tode verwundet war, auf Mark 13, wenn dann noch geschrieben steht, dass diese Wunde geheilt wurde und die ganze Welt in Staunen geraten ist. Und dann steht am Ende des Kapitels, wer Verstand hat, der rechnet die Zahl aus. Und es ist die Zahl eines Menschen, Vicarius Filii, Stellvertreter des Sohnes Gottes. Brüder und Schwestern, alles ist klar geschrieben und durch den Geist Gottes geoffenbart worden. Gott hat uns, Bruder Brennen, nicht gesandt, dass wir darüber hinweggehen, sondern uns vertiefen. Es ist ein prophetisches Zeitalter. biblische Prophetie erfüllt sich und wir sehen es und wir erkennen daran, dass die Endzeit wirklich gekommen ist oder, wie ich auch manchmal schon gesagt habe, das Ende der Endzeit ist da. Wir dürfen unsere Häupter erheben, weil wir erkennen und aufgrund des Wortes wissen, dass unsere Leibeserlösung naht. Und so danken wir Gott, der uns einen Propheten sandt. Hier ist das Schöne. Wir folgen nicht einem Propheten. Wir folgen dem Herrn. Der Prophet hat uns das Wort gebracht, den Weg gewiesen. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir danken Gott für alle Wegweiser und natürlich besonders auch für den letzten prophetischen Dienst und nehmen ihn auf und nehmen ihn an. Und deshalb steht auch geschrieben, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten bekommen. Und so danken wir Gott, unsere Belohnung wird zusammen mit allen Propheten und Aposteln, mit all denen sein, die im Auftrage Gottes das Wort verkündigt haben, denn wir haben das Wort, das Gott ihnen in den Mund legte, gehört und geglaubt und damit Gott Recht gegeben und uns auf seine Seite gestellt. Und alle biblischen Themen und Lehren über Gottheit, über Taufe, über Abendmahl, über all die biblischen Themen sind zur Genüge gepredigt und auch dargelegt worden, sodass niemand mehr in der Finsternis bleiben braucht. Und noch einmal Hebräer 4, Vers 1. Auf dass sich bei keinem von euch herausstelle, er sei zurückgeblieben. Das darf nicht sein. Alle, die das Wort Gottes hören, Brüder und Schwestern, ihr kommt nicht solch weite Strecken, um nur etwas zu hören. Ihr kommt, um Gottes heiliges Wort zu hören. Ihr kommt, um es zu hören, zu glauben, und wir gemeinsam erleben aus Gnaden die Kraft Gottes, die sich denen offenbart, die sein Wort glauben. So Gott will, werden wir morgen darüber sprechen. Der Glaube ist die Grundlage, auf dem alles aufbaut. Der Glaube. Alle, zu denen Gott geredet hat, glaubten Gott. Und das wurde ihnen zur Gerechtigkeit gerechnet. Und der Glaube ist der Sieg, der die Welt schon überwunden hat. Der Glaube gibt uns den Zugang zum Gnadenthron und den Zugang zu all dem, was der Herr uns verheißen und was er uns bereitet hat. Man kann einfach zusammenfassend nur sagen, wohl dem Volk, dessen Herr Gott selber ist, dass wir in Wahrheit sagen können, wir sind die Herde seiner Hand. Dass wir in Wahrheit sagen können, wir sind sein Volk, das neutestamentliche Bundesvolk, erlöst durch das Blut des Lammes. Und die weiteren Erlebnisse werden folgen, bis hin zur Versiegelung mit dem Heiligen Geist. So, dass sich am Ende herausstellt, dass niemand zurückgeblieben ist. Auch noch einmal an alle, die in der Zerstreuung leben, die verschiedenen Deutungen innerhalb der Botschaft folgen, lasst euch im Namen des Herrn zurückrufen. Kommt zu Gott, kommt zu seinem Wort zurück. Denn Gott ist nur in seinem Wort, in keiner einzigen Deutung. Es kommt mir gerade noch Was würde es nützen, wenn wir feststellen, die Herrschaften haben im Laufe der ersten Jahrhunderte Glaubensbekenntnisse erfunden, Dinge als Dogmen später festgelegt, die ihnen so vorkamen, von denen sie sagten, das scheint richtig zu sein. Wenn wir selber das Wort missachten und auf Deutungen, die im 20. Jahrhundert hervorgebracht wurden, reinfallen, mit welchem Recht richten wir dann die anderen aus dem 1. oder 2. und 3. Jahrhundert, dass sie vom Wort abgewichen sind? Wenn die Herrschaften im 20. Jahrhundert auch vom Worte abweichen und es gar nicht merken, sondern in dem Glauben leben, dass sie immer noch glauben, wie die Schrift gesagt hat. Der Glaube, wie die Schrift gesagt hat, ist nur in einem einzigen Buch. Und das ist dieses Buch, das wir als Wort Gottes bekommen haben. Ihm, dem allmächtigen Gott, der seinen Weg mit der Gemeinde hat, bis gesagt werden kann, er hat alles wohlgemacht. Heute möchte er es mit uns wohlmachen. Heute möchte er die Verzagten trösten, den Traurigen Mut zusprechen, die Verlorenen retten, die Kranken heilen. Heute will er seine Macht und Herrlichkeit offenbaren. Schon heute, wie damals in der Versammlung mit unserem Herrn, so auch heute mit oder in der Versammlung mit unserem Herrn, dass er mit allen alles wohlmachen kann aus Gnaden. Wir wollen ihm glauben und ihm vertrauen. Er wird es wohlmachen. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Ihm, dem treuen Herrn, sei der Lobpreis, die Ehre und die Anbetung dargebracht, von nun an bis in alle Ewigkeit. Halleluja. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und gemeinsam dem Herrn danken. Wir könnten eigentlich gleich unsere Stimme erheben. Doch ehe wir das tun, lasst uns die Häupter neigen, im stillen Gebet verharren. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn unsere Schwestern nochmal das Lied singen würden. Bist du bereit zu der Stunde? Es muss geschehen, dass wir zubereitet werden. Und es muss uns immer wieder neu vor Augen geführt werden, dass die Zeit zu Ende geht und das Kommen des Herrn wirklich nahe gerückt ist. Bist du bereit zu der Stunde? Und dann stellen wir uns die Frage und beantworten sie auch.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott dir seinen Heim holt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt? Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht, ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz, es jubelt und lacht. Herr, ich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden? hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit ihm die Heimat, willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, im weißen Gewand.
Dankeschön. Wir wollen gemeinsam beten. Fühlt euch einfach frei, was auf eurem Herzen ist, was euer Anliegen, eure Not sein mag, was Lobpreis, was Anbetung ist, so wie ihr in eurem Herzen empfindet, so soll es geschehen. Und ganz zum Ende hin werden wir dann gemeinsam danken, einfach danken für die Treue Gottes und für alle Segnungen. Lasst uns gemeinsam beten. Wir erheben alle unsere Stimme dazu. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für das Reden, für die Orientierung, für die Übersicht. Du hast uns Gnade und Offenbarung geschenkt. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte geworden, ein Licht auf unserem Wege. Geliebter Herr, mach allen Schaden gut, heile, rette, befreie, segne. Möge alles gut sein, alles gut sein. O Herr, mit allem offenbare du die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Habe du deinen Weg in unserer Mitte und segne alle neu Hinzukommenden. Rette, befreie, erlöse mit aller Macht. O geliebter Herr, o geliebter Herr, Halleluja, Halleluja, Halleluja. O Gott, o Gott, Halleluja, Halleluja, preis sei dir, preis sei dir, Herr, allmächtiger Gott, o Gott, o Gott, o Gott. Besonders für alle, die die neu hinzukommen, für alle, denen solche Andachten noch nicht bekannt sind. Werte Freunde, es gibt zweimal das Wort Rufen. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wer nicht den Herrn anruft, wird zu den Bergen rufen, zu den Bergen schreien. Geliebter Herr, wir rufen zu dir, wir rufen zu dir um Rettung, Heilung, Befreiung, Offenbarung. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preis sei dir, Preis sei dir, Preis sei dir. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Halleluja. 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 Singen wir den Chorus. Dies ist der Tag, dies ist der Tag. Dies ist der Tag.
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, den der Herr gemacht. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht.
Lasset uns froh und dankbar sein, lasset das Wort und den Geist hinein.
Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht.
Ehe wir den Chorus singen, ich lieb ihn, lasst mich das noch einmal sagen. In der ersten Predigt am Pfingsttage hat Petrus das Wort aus dem Propheten Joel verkündet. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es ist einfach notwendig, dass ein Verlorener um Rettung ruft. Und um Rettung zu erlangen, müssen wir den Namen anrufen, der zu unserer Rettung gegeben worden ist. Niemand kommt um den Namen des Herrn Jesus Christus vorbei, denn Gott ist uns in Christus erschienen. Und das ist der Erlösungsname im Neuen Testament. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Und dann wird es geschehen, dass alle, die den Namen des Herrn nicht anrufen, dann zu den Bergen rufen werden und zu den Hügeln bedeckt uns. Also möge sich niemand daran stören, wenn wir das Rufen ein wenig lauter werden lassen. Das bringt doch nur die Not der Seele zum Ausdruck. Die Not der Seele bringt es zum Ausdruck. Wir können nicht gleichgültig singen. Das geht doch gar nicht. Die Gleichgültigkeit muss uns genommen werden. Die muss uns genommen werden. Wir müssen bei der Sache sein. Singen wir den Chorus, ich lieb ihn, ich lieb ihn.
Ich lieb ihn, ich lieb ihn, das teure Gottes Lamm. Das mich geliebt und für mich das am Kreuz stand.
Und noch einmal in Englisch.
I love him, because he first loved me, and purchased my salvation on Calvary's tree.
Amen. Ihr mögt euch sitzen. Bruder Ross wird gleich noch etwas sagen. Damit wir es nicht vergessen, möchte ich schon darauf hinweisen, morgen wird wieder Gelegenheit zur Taufe sein. Die Schrift sagt einfach, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Dann kann kein Mensch auf Erden sich das Recht herausnehmen und sagen, ich glaube, Taufe interessiert mich nicht, ich werde schon selig werden. Niemand wird nach eigener Fasson selig werden. Niemand. Der Weg ist uns gegeben und die Wegbeschreibung ist uns im Worte Gottes so klar hinterlassen worden, dass niemand daran vorbeigehen braucht, es gar nicht versuchen braucht, daran vorbeizugehen. Kein Weg führt daran vorbei. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer an ihm vorbeigeht, geht an Gott vorbei und an dem wird Gott vorbeigehen. Dann haben wir bekannt zu geben, dass alle, die diesmal, ja, ich hätte fast gesagt, das Glück haben und mit uns nach Israel reisen werden, dass sie morgen nach der Versammlung kurz nach vorne kommen, damit wir ihnen die letzten Weisungen geben. Gedenkt des Wortes des Herrn auf all euren Wegen und glaubet, was im Worte geschrieben steht. Glaubt ihr es, dass der Herr alles wohl machen wird? Er hat alles wohl, steht auch in der Vergangenheitsform. Er hat alles wohl gemacht. Alles wohl gemacht. Wir wollen dem Herrn danken, dass er auch in unserem Leben aus Gnaden alles wohl gemacht hat. Das ist Glaube. Glaube, wie die Schrift gesagt hat. Bitte schön, Bruder Ross.
Treuer himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort, für die wunderbare Darreichung, auch heute Abend, Herr. So wunderbar, Herr, ist es offenbart worden, Herr, durch deinen guten, heiligen Geist, Herr. Treuer Herr, was nützt es, wenn wir es nur lesen würden und nicht verstehen, Herr. Aber du hast das Verständnis geöffnet, Herr. Lob und Ehre und Preis und Dank sei dir dafür. Herr, segne auch die Fürbitte, die hier vor uns liegt. Auch alle, die krank oder schwach oder benötigen Gebet, Herr, wollest allen Gnade schenken. Sei mit allen treuer, Herr. Wir bitten es in deinem Namen und danken dir, Herr, dass du geben wirst, wie wir bitten und verstehen. Gelobt seist du jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Amen.
Halleluja sei gepriesen.
Halleluja sei gepriesen. Halleluja. Amen. Halleluja sei gepriesen. Herr segne uns jetzt.
Amen. Amen.